Das Lied passt sehr gut zu dem Text, der jetzt gerade kommt. Nächsten Abschnitt, wo wir immer noch zusammen anschauen sind, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, ein paar wenige Stunden, bevor er plötzlich nicht mitten unterwegs ist. Wir sind immer noch an dem, sagen wir, grünen Donnerstag bei unserem Ding, am Donnerstagabend vor Ufert. Und er redet mit ihnen und erklärt ihnen diverse Sachen. Und wir kommen jetzt zu einem weiteren Abschnitt in dem Gespräch, das er mit ihnen führt, wo er ihnen darlegt, was passiert, wo er darlegt, was sie werden erleben, wie der Widerstand wird kommen, wie er aber bewusst den Geist schickt als Tröster und sie herausfordert, um wirklich einen gern zu haben und ihn so wirklich ermutigen, bei ihm dran zu bleiben, damit wir weiter können, vorwärts kommen. Und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, wo er ihnen ein bisschen mehr noch versucht zu sagen, was nächstens wird passieren. Wir jetzt zusammen anschauen. Johannes 16, 16-33. Mit dem Abschnitt mit ihnen lesen und schauen, was dort so drinnen steht. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen. Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zu Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und eure Freude soll sich freuen und eure Freude soll vollkommen sein. Und niemand soll ich von euch nehmen, sorry. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jedem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgesandt bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr. Siehe, es kommt eine Stunde, die ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Abschnitt, wo er mit ihnen die Sachen diskutiert, was nächstens wird passieren, möchten wir es gerne mit ein bisschen genauer anschauen.
Ich lese noch einmal die ersten drei Verse. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mir nicht mehr sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das? Was er zu uns sagt, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt, noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Die Jünger haben nicht gewusst und sie haben nicht verstanden hier. Und sie haben auch nicht gewusst, dass die Verhaftung von Jesus etwa noch 2-3 Stunden geht. Also ist wirklich unmittelbar davor sind wir jetzt, bevor der Judas Jesus wird verraten. Es ist wirklich nur noch eine ganz kurze Zeit. Ihr werdet mich nicht sehen, heisst, ist jetzt für uns nicht wirklich so schwierig, aber für die Jünger ist das dann mega schwierig gewesen, ist noch wichtig. Zwischen Tod und der Auferstehung hat man Jesus nicht gesehen. Sie haben ihn erst wieder gesehen, als er auferstanden war. Und diese Zeit, die zwischen ihnen wird sehr schwierig werden für die Jünger. Ihren Glauben und ihre Vision werden sie verlieren in dieser Zeit. Die Jünger verstehen nicht, wenn Jesus stirbt, was passiert. Und dann, nach der Auferstehung, werden sie ihn wieder mit den eigenen Augen sehen. Die Jünger waren ja beunruhigt, sie waren verwirrt. Und sie haben gedacht, Jesus rede in Geheimnis. Aber eigentlich hat er gar nicht. Er hat ganz klar sagen, was passiert. Sie haben es einfach noch nicht verstanden. Ja, es klingt auch, wenn wir jetzt so schauen, eben, ihr werdet mich sehen und dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und dann werdet ihr mich doch wieder sehen. Es klingt schon ein bisschen wie ein Geheimnis, aber es ist wirklich so gewesen. Sie werden ihn jetzt sehen, dann werden sie ihn nicht mehr sehen und dann werden sie ihn wieder sehen und dann werden sie ihn dann gleich nicht mehr sehen. Also es ist einfach die Reihenfolge von dem Plan.
Ja.
Und die Jünger haben einfach so das gehabt, we do not know what he means. Wir wissen nicht, was Jesus meint. Und Jesus, ich glaube, das war nicht so wie ein Vortrag gewesen. Er hat nicht so innen geredet, wie wir jetzt zu euch reden, sondern es hat immer wieder Unterbrechungen gegeben. Die Jünger haben auch diskutiert. Ja, für uns ist es klar, für sie war es ein Geheimnis gewesen. Und ja, einfach denkt immer noch die Ideen, die die Jünger im Kopf hatten. Sie haben einfach nicht die Spur nicht ganz gefunden. Er hat ja gesagt, ich werde ein Königreich bauen. Ich werde der König sein. Ich bin der König der Juden. Aber für sie heisst das, wenn er der König der Juden ist, wird er die Römer besiegen. Sie haben einfach andere Bilder im Kopf gehabt. Und jetzt haben sie das Gefühl, jetzt weiss er gar nicht mehr, was er will. Oder keine Ahnung, was sie sich wirklich überlegt haben.
Sie sind wirklich nicht daraus gekommen, offensichtlich. Und sie sind sehr aufrichtig in ihrer Haltung. Und sie haben eine Frage, das merken wir am Anfang vom Vers 19. Wo kommen wir nicht daraus? Aber Jesus sagt im Vers 16, die absolute Kernmessage vom Evangelium. Und zwar das, wo schlussendlich der gewaltige Plan war, den niemand gecheckt hat. Jetzt sieht er mich, dann sieht er mich nicht mehr, dann sieht er mich wieder. Das war die Verschlüsselung von Tod und Auferstehung. Und Tod und Auferstehung war absolut das Zentralste von unserer ganzen Message. Das ist wichtig, he? Das ist absolut das Zentralste. Die nächsten 3 Tage, und wir werden alle in den nächsten x Monaten, sind das absolut Fundamentalste, das ist die Kernmessage vom ganzen Evangelium. Der absolute Schlüssel überhaupt, dass Jesus Christus gekommen ist, gestorben ist und wieder auferstanden ist. Wir haben letztes Mal davon gehabt, was seine Message war, was sein Auftrag war. Die Message war Versöhnung und der Auftrag war gar nicht schon zu sterben und für uns eine Sühne zu schaffen, dass wir wieder Zugang zum Vater. Und das war der Plan. Und ganz klar, die Formulierungen sind für die Jünger fremd. Sie haben nicht genau gecheckt, was es heisst. Und wir haben einfach jetzt 2 Verse lesen, wo schlussendlich die Ernsthaftigkeit von dieser Aussage hervorheben, wie entscheidend das die ist. 1. Korinther 15, ab Vers 18. Fangen wir 17 an, sorry, macht nichts. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid auch hier noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus nicht schlafen, sind verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das ist absolut zentral. Wenn das, dass ich mich jetzt nicht mehr sehe, jetzt noch sehe, dann nicht mehr wieder sehe, wenn das nicht passiert, was ich euch jetzt gerade erzähle, wird meine ganze Message, mein ganzer Auftrag absolut nichts nützen. Er zeigt ihnen hier den wichtigsten Kern von überhaupt dem, was Jesus Christus machen kann. Die 3 Jahre vorher waren sie wichtig, aber das Event, das wir jetzt davon reden, über die nächsten Monate, ist das Event. Und das kündigt ihnen hier an, sagt, hört, das ist es jetzt. Ich sage euch jetzt, was wird passieren. Und das ist es. Weil wenn das nicht wäre, dann wären wir die elendesten von allen Menschen. Aber wir sind es eben nicht. Und sie kommen nicht raus und wollen fragen. Und er ist schneller.
Und rein theoretisch hätten sie die 3 Tage eigentlich viel besser überstehen können, wenn sie das wirklich in ihrem Herz gehabt hätten. Aber es macht uns die Jünger so nöch, weil glaubt man es mit Jack auch nicht, was der Herr wirklich vorhat. Und gleich, wenn sie gewusst haben, nach einer kleinen Weile, dann reden wir mich besehen. Und abermals haben, da hat einer gesagt, es geht nur eine kleine Weile und wir sehen ihn wieder. Kein Problem, easy, nicht easy. Aber so war es nicht. Es war überhaupt nicht easy für sie. Und jetzt auch so beim Vorbereiten, es macht ihm so nahbar bei den Jüngern. Wirklich auch zu merken, Jesus hat seinen Plan, wir müssen es gar nicht alles checken. Die Frage ist nur, ob wir mitlaufen oder selber laufen. Also geht es weiter, Vers 19 bis 22. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen. Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mir nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, das wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst und der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Also ich staune schon extrem über Jesus, wenn er auf seine Jünger eingeht, hier 2 Stunden, bevor er weiss, er wird absolute Schmerzen haben, absolute Dunkelheit, absolute Einsamkeit. Es ist ihm so weh, und es sind einfach die 11 Jünger hier. Jesus hat wirklich den Blick gehabt für jemanden. Er hat nicht noch allen zusammen wollen jetzt zu Israel. Er ist nicht auf einen irgendwo hergestanden und hat noch zu Jerusalem teacht und teacht, sondern hat einfach diesen 11 Jüngern gewusst, wenn die 11 verstehen, was ich meine, wird es gut kommen, weil die können es noch haben. Jesus hat viel mehr mit Visionen geschaffen. Er hat gewusst, die 11 können das nachher verteilen. Jesus war nie auf die grosse Menge angewiesen. Aber es war ihm wirklich wichtig, dass die 11 verstehen, um was geht es. Und er merkt es auch, wie manchmal, dass er jetzt sagt, eine kleine Weile, und dann sehen und dann nicht sehen. Er, wirklich, ich merke, sie hat nicht nur die Informationen gebraucht, sondern die Jünger hätten wirklich sollen, haben sie auch so weit, wie es möglich war, ja, mit Herz und Verstand verstehen, was es meint. Jesus hat einfach wollen, dass sie die 3 Tage überleben und wieder zurück auf den Plan kommen. Und das hat auch Jesus hat gemerkt, dass sie ihn fragen wollen. Jesus hat verstanden, dass sie mehr Klarheit brauchen. Er hat aber auch gewusst, dass es ihnen jetzt nicht nützt, wenn er einfach sagt, sondern Jesus hat wirklich wollen, dass es wie absinkt. Er hat gewusst, er muss jetzt nicht zutexten, sondern das, was er sagt, muss ihn wirklich ins Herz abrutschen. Weil er wird weg sein. Sie müssen es im Herz haben, im Kopf ist es nachher so schnell wieder weg. Einfach Informationen im Kopf, etwas, was wir auswendig können, wird uns nicht durch Krisen tragen. Sondern wir müssen es wirklich im Herz haben. Im Herz und im Verstand innen. Damit sie die kommenden 3 Tage können überstehen können. Jesus hat auch die Atmosphäre gespürt. Vielleicht haben sich die Jünger auch noch ein bisschen geschämt, dass sie sich schon wieder fragen und nicht rauskommen. Und auf der anderen Seite haben sich die Jünger auch wieder einfach mit sich selber beschäftigt. Ich glaube, das macht der Mensch, wenn er unter Druck kommt, wenn es schwierig wird, beschäftigt er sich einfach noch mit sich selber. Gerade dort, wo es eigentlich so gut wäre, zum Fragen stellen, zieht sich der Mensch viel Zeit zurück, beschäftigt sich mit selber. Und ja, das ist jetzt hier nicht passiert, aber viel, wenn wir das machen, fangen wir nachher auch unseren eigenen Login an von Glauben. Jesus hat sie natürlich dort gerade wieder rausgeholt. Er hat sie nicht zurückgezogen gelassen, sondern hat sie gerade wieder rausgezogen. Und Jesus sagt, ihr werdet trauern, aber eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Jesus weiss, dass sie in den nächsten paar Stunden tiefe, tiefe Traurigkeit werden bringen. Und er hat aber auch gewusst, dass die Traurigkeit sich wird in Freude verwandeln. Wieso werden sie traurig sein? Der Verlust von der Beziehung zu Jesus. Sie haben traurig, weil ihr Rabbi wird demütigt werden und Herzleiden hat. Und sie werden auch traurig, weil scheinbar für sie der Find jetzt gewonnen hat. Und sie werden auch traurig, weil alles, was sie gehofft haben, wird ihnen genommen werden. müsst schon denken, die haben ihren Beruf aufgegeben, die haben alles aufgegeben und sind dem Jesus nachher gefolgt. Und die nächsten 3 Tage sieht aus, als wäre alles verloren. Und gleich, mich fasziniert so, wie Jesus genau den Plan gewusst hat. Es hat keine Unebenheiten in diesem Plan. Manchmal könnte man denken, jetzt ist es fast entgleist. Jetzt ist er wirklich am Kreuz. Der Plan ist entgleist. Und irgendwie hat man ihn noch zurückgebracht. Überhaupt nicht. Es hat keine Unebenheiten in diesem Plan. Der Plan ist nie nur stückweise entgleist. Sondern Jesus hat gewusst, die Trauer wird sich in Freude verwandeln. Und zwar verwandeln finde ich mega wichtig und nicht ersetzt. Das wird nicht einfach mit Freude ersetzt nachher, sondern sie wird verwandelt. Der Tod und das Kreuz und das Leiden gehört auch zum Plan. Und es wird nachher in Freude verwandelt. Wie das Beispiel von einer schwangeren Frau, die Schmerzen gehören zu einer Geburt.
Und seit dem Sündenfall. Ja. Gut, aber ja, das wissen wir ja nicht, können wir nicht spekulieren.
Aber daraus wird Freude entstehen. Ich merke auch, später reden die Apostel in den Briefen nicht von dem Trauer und von dem Tod, sondern es ist eine Bekümmertheit da, es wird erwähnt, aber die Auferstehung und Pfingsten ist nicht mit dieser Trauer verbunden. Und so ist es ja auch bei einer Frau. Du kannst eine Frau fragen, wie es Geburt war, das kann dir jede Frau erzählen, aber es kommt ihr nicht immer in Sinn, wenn sie das Kind sieht, überhaupt nicht. Das wird verwandelt werden. Yes. Next one. Und dann einfach, die Freude soll niemand von euch nehmen. Die Auferstehung wird so voll und ganz zeigen. Und was mich schon, die Jünger haben nie mehr daran zweifelt. Und dann überlegt, haben die Jünger jemals noch zweifelt nach der Auferstehung an dem Ganzen. Die haben das so miterlebt, sie haben es gleich wirklich gecheckt. Und nicht einer von den Jüngern hat nachher zweifelt, gibt sich Jesus. Das, was uns manchmal passiert, ist echt das alles wohl, gibt sich Jesus wirklich. Sieht er mich? Bin ich nicht unter seinem Blick? Was auch immer, die Jünger haben nach der Auferstehung nie mehr zweifelt. Sie haben einfach nur geglaubt. Und haben ein All-In gemacht. Und mir ist nachher noch der Vers gekommen, wegen dieser Freude. Im Lukas 24, 51, 53 steht, und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit grosser Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Jesus hat nicht etwas verheißen, was nicht passiert ist. Es ist genau so gekommen. Und die Trauer und die Nichtwissen hat sich wirklich in eine riesen, riesen Freude verwandelt.
Ja, es ist spannend, wie er das wirklich beschreibt und ihnen wirklich auch bewusst, und ich finde das wirklich wichtig, wie der Peter und intensiv das kommt, wie er wirklich aufzeigt, was passieren wird. Weil sie kennen ihn zwischendurch, wissen, wenn er etwas beschreibt, was wird sein, dann wissen wir, es wird so kommen. Sie haben ihn so viel gesehen, das machen, was er gesagt hat, dass, wenn er jetzt das sagt, wird es so passieren. Und das ist für sie extrem wichtig gewesen und extrem Sicherheit zu geben, und auch schon sie natürlich in eine ganz, ganz schwierige Situation gehen und gleich verheißene Sachen, die sie dann wirklich dürfen spüren und erleben. Und was mir wieder eins so krass dürfte, ist der Kontrast zwischen uns und dieser Welt. Die Welt hat eine Freude gehabt, als sie uns gekreuzigt haben. Und jetzt ist der Schwätzer endlich am Kreuz. Wir werden über das reden, wenn jetzt der eine soll, soll ich doch oben runterkommen, der andere Koffer hilft sich selber nicht. Wir kommen auf all die spannenden Aussagen noch zu reden in den nächsten paar Monaten, die sie gemacht haben. Und die Welt hat sich gefreut. Nicht sehr lang. Die Welt ist ziemlich in Stress gekommen plötzlich. Und die Jünger hatten Trauer gehabt. Und einfach eines mehr, vergessen nicht, was wir glauben, dass wir eine Überzeugung haben, ist nicht das, was die Welt denkt. Die Welt kann mit dem, was wir glauben, nicht so viel anfangen. Im Gegenteil, es ist etwas, was aufregt und wirklich Stress macht. Und wir haben eine absolute Gewissheit wegen dem. Und der Paulus beschreibt das ausführlich in seinen Briefen. Und über das könnte man jetzt eine Serie machen, machen wir jetzt nicht. Aber es ist einfach eines mehr wichtig. Wir denken nicht wie die Welt und die Welt denken nicht wie wir. Wir haben das geredet vor kurzem. Einfach eines hier, so diametral unterschiedliche Blickwinkel im Ganzen innen. Und er sagt mir, das hört, die Welt wird Freude haben, wenn sie mich töten. Die Welt wird Freude haben, wenn sie mich umbringen. Aber ich sage noch eins. Eure Trauer wird sich ganz gleich umwandeln. Und das hat es mir so gut beschrieben von dem her.
Wir merken auch immer, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so weltliche Prinzipien wollen, ins Reich Gottes hineinnehmen wollen. Dass wir das nicht anfangen zu mischen. Welt und Reich Gottes denken ganz, ganz opposit. Ja. Und wenn wir denken wie die Welt, werden wir die Welt enden. Ich merke immer wieder, die Entscheidung, zu Jesus zu gehören, ist viel, viel tiefer. Die geht immer, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, noch weiter runter. Es wird sich wirklich scheiden. Und er scheidet. Auf welcher Seite stehe ich da drinnen? Dann geht es weiter, Vers 23 bis 27. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ja, die Jünger werden nichts mehr fragen. Jesus meint auch wirklich, wenn du Verstehung vorbei ist, eben der Vers, den ich vorhin gelesen habe, im Lukas, wird so viel Freude sein, so viel Erleichterung. Sie werden sprachlos sein, wenn sie ihn sehen, die Himmel fahren, es gibt gar nichts mehr zu fragen. Sie wissen es. Und der Weg zu Gott wird freier als je zuvor. Bis jetzt haben die Jünger ja nie im Namen Jesus irgendetwas bittet. Jesus war da, sie konnten noch fragen. Und jetzt ist wirklich, sie haben auch Jesus nicht so fest gesehen, der Mittler zwischen Gott und Mensch. Aber für das hat er den Heiligen Geist lotet, dass wir in die Wahrheit eingeführt werden können. Und ja, einfach der Tod von Jesus war so revolutionär gewesen. Ich glaube, manchmal, und man sieht man auch die Zeitrechnung, das finde ich immer noch mega interessant, dass man die Zeitrechnung dann umgestellt hat. Einfach revolutionär. Der Mensch wird sich Gott können zuwenden und eine Antwort bekommen. Manchmal bin ich gar nicht so bewusst, wie fest anders das war vor dem Tod gegenüber heute. Was hat sich denn wirklich alles geändert? Auch einfach der Zugang. Der Vater selber hat uns gern. Und Jesus macht dort auch, es ist nicht irgendein zorniger Vater im Himmel, wo Jesus musste überzeugen, gnädig sein. Sondern das Werk Jesus macht einfach eine Grundlage, als wir Zugang haben zum Vater, das, was vorher nicht möglich war. Aber Gott hat uns gern. Und Jesus hat uns auch mega gern. Und Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, um die Liebe zu verwandeln, sondern er ist gestorben, weil Gott uns gern hat. Ganz wichtig. Nicht weil Gott uns nicht gern hat, hat Jesus müssen sterben, sondern weil Gott Menschen gern hat, ist Jesus gestorben, damit es dort eine Brücke gibt zwischen den Menschen und Gott.
Ich werde das extrem ausführen, weil ich habe, für mich, ich weiß nicht, das war speziell, ich habe diese Aussage hier, Vers 23 bis 27, ist ein absolute Umstellung vom kompletten Verständnis vom Zugang zu Gott. Komplett. Und ich hatte das Gefühl, das ist doch ganz normal. Der Punkt ist folgender. Ich will nicht das wirklich ausführen. Das ist ganz, ganz etwas Krasses für die Jünger. Die Jünger zu der damaligen Zeit sind Jünger und Juden. Und es hat damals keinen Zugang zu Gott gegeben, direkt. Hat es nicht gegeben. Das ist etwas, was wir heute gar nicht so denken. Aber wir sind in der Situation, dass die Jünger, die sind über einen Priester und über einen Tempel zu Gott. Sie sind nicht direkt zu Gott. Haben sie nicht können. Propheten haben zu ihnen geredet im Alten Testament. Der normale Hirt hat nicht können mit Gott reden. Das ist wichtig. Der normale Mensch oder Jünger hat nicht mit Gott reden können. Ist nicht gegangen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist plötzlich, aufgrund von einem kleinen Kommentar, habe ich gemerkt, hey, was er hier sagt, tut eine komplett neue Welt auf, die sie nicht kennt haben. Und das müssen wir wissen, das müssen wir verstehen. Und denken, oh, das tut ihr so blöd. Warum versteht ihr das nicht? Das ist doch ganz normal. Nein! Es war gar nicht existent gewesen, bis zum Zeitpunkt, wo Jesus Christus gestorben und verstanden ist. Und er beschreibt, durch meine Auferstehung mache ich genau das wieder möglich, was ursprünglich die Idee Gottes war, und zwar, dass Gott mit uns reden kann. Das hat er wollen. Wie hat er mit Adam und Eva geredet? Angie, wo bist du? So. Direkt. Zack. Mike, wo bist du? So hat Gott mit dem Adam geredet. Und mit dem Sündenfall hat es gesagt, Gott hat nicht mit den Menschen geredet. Er hat gerne wollen, aber nicht mehr können, weil die Sünde im Weg gestanden ist. Und es hat kein Opfer gegeben. Darum hat er über Priester oder Propheten mit ihnen geredet und ein Opfer instigiert, damit er wieder Zugang haben kann. Das Volk Israel hat zu Mose gesagt, wir wollen nicht mit Gott reden. Wir haben Angst ab ihm. Red du mit ihm. Wir gehen zurück. Wir kommen nicht. Das Volk hat nicht können, du hast nicht können mit Gott reden. Geht nicht. Andrea, nein, sorry, tut mir leid, kannst du nicht mit Gott reden, geht nicht. Du hast keinen Zugang zu ihm. Da ist etwas im Weg. Und das ist die Situation, wie sie damals war, wo Jesus mit diesen Jüngern geredet hat. Und jetzt sagt er ihnen, du kannst mit Gott reden und ich werde Gott nicht bitten. Im Vers sagt, ich werde ihn nicht bitten, weil Gott wird direkt selber zu dir reden. Direkt. Und das haben sie erkannt nachher und haben es erlebt. Wenn wir Briefe anschauen, da hat Gott direkt, die nicht Jesus gefragt, was Gott sagt. Keiner von diesen Briefen, Schreiber, hat Jesus gefragt, was Gott sagt. Sagen, Gott, sag mir. Und Gott hat direkt geredet durch den Heiligen Geist. Direkt zu ihnen. Komplett etwas Fundamentales Neues für uns. Und ich sage noch mal etwas. Warum kommt immer die grosse Frage, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Das ist eine Frage, die immer und immer und immer wieder auftaucht. Weil wir das extrem müssen lernen, weil wir auch offensichtlich auch in der Kirchengeschichte wieder hergebracht haben, den direkten Zugang wieder zuzutun. Erst mit der Reformation, wo das Wort Gottes für jeden direkt zugänglich geworden ist, wo man wieder hat angefangen zu glauben, was am Anfang in der Church dann auch gelebt worden ist, dass man mit Gott direkt reden kann, ist das wieder gekommen. Vorher hat man immer über den Priester müssen gehen, in der katholischen Kirche. Hast du das Gefühl, ein Mensch hat direkt zu Gott gebetet? Eigentlich hätte er können, weil die Tür war offen. Aber der Mensch hat wieder zugeschüttet. Aber nicht wirklich, also hat er nicht, aber es ist passiert. Und das ist etwas absolut Neues, Revolutionäres, was die Jünger nicht gekannt haben. Sie haben nicht gewusst, dass sie mit Gott können reden können. Direkt, du dürfen fragen. Du Gott, was willst du mir Petrus sagen? Hey Gott. Und Gott hat geantwortet. Direkt. Zack. Sie haben immer über Jesus mit Gott geredet und diskutiert. Nie direkt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nie. Ganz wichtig. Und darum ist das, und ich habe das nicht gesehen. Ich dachte, ich ganz normal, dass ich mit Gott reden kann. Aber nur genau wegen dieser Tat, die ich hier beschreibe. Das ist mega, mega wichtig, das zu verstehen. Und durch das ist das etwas komplett Neues gewesen für die Jünger. Komplett neu. Ein Zugang, den sie sich gar nie vorgestellt haben. Das war nicht möglich gewesen. Wirklich nicht möglich gewesen. Die alttestamentlichen Rituale kennen, dass der Priester schlussendlich ins Allerheiligste gehen konnte, einmal im Jahr. Die wissen, was für ein unglaubliches Prozedere und Zeremonie sie müssen durchmachen, damit der einmal im Jahr direkt hast können mit Gott reden. Und das war ihr Verständnis vom Zugang zu Gott gewesen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, weißt du was? Ich will den Vater nicht mehr bitten, weil der Vater hat euch gern. Und der Vater will dir, Janis, direkt sagen, was er denkt. Janis, ich denke das und das über dich. Straight face. Ohne, dass du irgendetwas, du musst nicht mit irgendjemandem das machen, sondern er sagt es direkt raus. Weil die Türen aufgegangen ist. Genau zu diesem Zeitpunkt. Und warum ist die Tür aufgegangen? Das finde ich ganz mega cool, dass er das ihnen sagt. Und das finde ich extremen Zuspruch für sie. Er sagt ihnen Folgendes. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Die Türe ist dann offen und nur dann offen. Nur dann offen, wenn wir anerkennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und der einzige Weg zum Vater und zum Heil. Und das haben sie geglaubt. Und haben gewusst, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und wir glauben das und du weißt alles, haben sie gerade vorher gesagt. Und genau das hat die Türen aufgetan, damit Gott direkt zu ihnen reden kann. Und nur das tut die Türen auf, dass Gott direkt reden kann. Ausschliesslich. Das ist das Einzige, was geht. Und hier tut er das komplett neu aufhören. Wenn? 2 Stunden, bevor sie ihn verlieren. Ich mache euch Türen auf, wo niemand wird zugehen. Ich mache euch etwas auf, wo ihr direkt zum Vater kommt. Und darum sieht er mich jetzt, sieht mich nicht mehr, und sieht mich wieder und sieht mich dann nicht mehr. Weil das genau so muss gehen. Und das hat mich absolut schockiert. Ich habe es nicht so gelesen. Warum hast du das noch nicht gesehen, Marc? Die haben das gar nicht können sehen. Die haben gar keinen Weg gehabt bis zu diesem Zeitpunkt. So wichtig, dass wir lernen, verstehen. Und das ist ganz wichtig. Ich sage das bewusst so. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, ist genau in dieser Situation. Der hat keinen Zugang zu Gott. Der kann gar nicht hören, was Gott sagt. Und der Paulus ist super gut. Im 1. Korinther 1, 18 nicht aufgeschrieben. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen verloren gehen. Uns aber, die wie selig werden, ist eine Gotteskraft. Der Mensch, der Gott nicht kennt, sagt, was für ein Humbug schaut ihr und hört ihr euch am Sonntagmorgen? Oder immer durch die Woche, wenn ihr in der Bibel leset. Was für ein Schwachsinn. Das heisst doch gar nicht. Es heisst, alles und geht ewiges Leben. Aber nur, wenn du Jesus Christus hast. Und sonst nicht. Es heisst alles und gibt ewiges Leben. Und genau das gibt er hier. Und sagt, ihr könnt direkt zu meinem Vater gehen und er wird euch einfach alles geben, was ihr bittet in meinem Namen. Ohne, dass ich etwas muss machen. Direkt, zack. Direkt zu dir. Mara, du wirst es direkt hören vom Herrn. Und zwar straight face. Und das tut er hier auf. Und dann geht er weiter und sagt, ich gehe zurück. Zu meinem Vater, wo ich hergekommen bin.
Es gibt mir schon eine tiefe Dankbarkeit, einfach ins Herz, was Jesus einfach gemacht hat. Unglaublich, die Türen, die er uns aufgetan hat.
Ja, zurück zu der Dankbarkeit. Ja, ich finde das ganz krass, das ist wirklich bloß nicht wiederholen. Abartig, und hat mich wirklich extrem dankbar gemacht. Marc, weißt du, was du hast? Mit dem direkten Zugang zu Gott, der dir wirklich alles auftut.
Nachher Vers 28 bis 32. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger. Siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir.
Merkt nicht den Satz. Merkt nicht den letzten Satz. Merkt nicht den Satz. Für die nächsten paar Monate, da kommt eine schon ganz eine entscheidende Bedeutung über. Den müsst ihr nicht wirklich merken. Nehmt den mit.
Und hier gibt Jesus wie noch eine Zusammenfassung. Ich bin vom Vater ausgegangen. Jesus ist Gott und hat bei Gott gelebt, bevor er auf die Erde gekommen ist. Das ist einfach noch eine Zusammenfassung. Und er ist in die Welt gekommen, damit seine Göttlichkeit er Menschlichkeit hinzugefügt wird und wird die Welt wieder verloren, er wird sterben und Gott wieder zum Vater, er wird auferstehen und in den Himmel auffahren. Jesus zeigt noch einmal alles zusammen, schön der Reihe noch. Noch einmal die ganze Zusammenfassung. Hier innen ist der ganze Erlösungsprozess von Jesus drin. Es ist genau die absolut revolutionäre Tat, die er gemacht hat. Hier beschreibt er sie noch einmal. Und jetzt sagen die Jünger, jetzt wissen wir, was du sagst. Die Jünger haben jetzt das Gefühl, dass sie es verstanden haben. Und 2 Stunden später, Johannes, sie haben es verstanden. Genau, nicht ganz. Aber die Jünger haben das Gefühl, sie haben es verstanden und sie kommen jetzt raus. Und dann ist mir so aufgefallen, wie viel besser kennt Jesus die Jünger als sie sich selber. Wie viel besser kennt Jesus dich und mich, als wir uns selber kennen. Und Jesus sagt, also glaubt ihr jetzt? Und ich finde es ganz interessant, Jesus zweifelt nicht an ihrem Glauben. Er weiss, sie glauben. So viel, wie den Jüngern jetzt gerade möglich ist. Und gleich warnten sie noch einmal, dass ihr Glauben erschüttert wird. Aber nach dieser Erschütterung wird ihr Glauben gegründet sein. Und ja, für die Jünger ist es viel einfacher, jetzt zu glauben, im Obergemach zu glauben, als im Garten Gethsemane. Grosser Unterschied. Glaube im Obergemach, glaube im Garten Gethsemane. Also geht es uns doch auch manchmal. Im Garten Gethsemane wird schon bald jeder flüchten und Jesus wird allein gelassen. Jesus sagt hier nicht, ich habe es dir vorher gesagt. Das ist nicht die Art von Jesus. So, ja, ich sage euch, jetzt glauben wir es zwar nicht, ihr werdet es schon noch sehen. Ihr werdet in euch ein blaues Wunder erleben. Sagt er nicht, das ist so, so machen wir es Menschen manchmal. Sondern er zeigt ihnen einfach noch einmal die Ereignisse schön in der Reihenfolge, wie sie werden passieren. Und er will ihnen wirklich helfen, dass sie wieder zurückfinden. All gehen ab der Bahn. In den nächsten 3 Stunden sind all die Jünger ab der Bahn gehen. Wirklich wichtig. Wir gehen auch ab der Bahn im Leben. Die Frage ist, finde ich wieder zurück? Und Jesus sagt ihnen hier, alles genau, als sie wieder zurückfinden. Das ist das grosse Ziel von Jesus. Er weiss, sie gehen ab der Bahn. Er weiss auch, das kann ich jetzt sagen, nicht gerade vermeiden. Aber Jesus will, dass sie wieder zurückfinden. Und wenn wir auf Jesus hören, mit dem Heiligen Geist, dann finden wir wieder zurück. Und das will er hier. Jesus durchschaut sie. Und er kann die ungestellten Fragen von ihnen beantworten und kann sogar ihren Glauben beurteilen. Sie sagen, jetzt glauben wir und sind fest überzogen. Und Jesus weiss genau, dass sie jetzt glauben und weiss genau, dass sie schon gleich nicht mehr werden glauben. Und dass ihr Glauben total auf eine Probe gestellt wird und unter eine Prüfung kommt. Ja, Jesus wird allein gelassen. Und gleich sagt er ganz klar, er ist nicht allein. Er hat seinen Plan gemacht. Er ist gekommen, um zu retten. Und er wird retten. Egal, ob die Jünger noch dazu stehen oder nicht. Spielt keine Rolle. Er will nur für sie, dass sie zurückfinden. Sein Plan führt er sowieso durch. Dann noch viel mehr heute. Er ist gekommen, um zu erlösen. Und er wird erlösen. Und er ist gekommen, um die Welt zu überwinden. Und er wird überwinden.
Ja, ich finde das wichtig, du hast so sehr alt und du willst das wirklich noch einmal wiederholen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jesus, du kannst ja theoretisch total nüchtern die Antwort an. Jetzt glauben wir. Ja, jetzt glauben wir, aber ich sage euch. Jesus tut vorbereiten. Das, was er macht, er tut vorbereiten, dass der Mensch parat ist, können, durch die Krise durchzugehen. Das hat Jesus immer gemacht. Jesus tut immer Wahrheit schaffen. Über Situationen und Zustände. Los. Ja, das ist so. Aber du musst wissen, dass das und das wird sein. Und das wird dann kommen. Und das macht er nicht, wie du gesagt hast, so, du kommst überhaupt nicht raus, sondern weißt du, dass du parat bist, allein, wenn es dir kommt, sage ich das jetzt schon. Ich sage dir jetzt, ich sage euch jetzt, was kommt, damit ihr parat seid für das, damit ihr könnt, genau wie ich gut gesagt habe, zurückkommen oder den Weg nicht ganz verlieren. Das ist etwas, was Jesus hier schafft, er tut das darlegen, damit sie wirklich den Weg finden können und den Weg behalten im Ganzen innen.
Letzte Vers, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist noch der letzte Vers, wo Jesus sagt, bevor er betet für sie. Im 17. betet er für sie. Und er sagt noch einmal, der Zweck von dem langen Gespräch. Was ist der Zweck? Er bietet ihnen den Frieden an. Er sagt, hey, ihr könnt Frieden haben in mir. Eigentlich ist der unpassendste Moment. Von Frieden kann jetzt gerade gar niemand mehr reden. Und gleich sagt er das, weil Jesus einfach auf seinem Plan ist. Er sagt, ihr werdet könnt den Frieden haben von mir. Er offeriert den Frieden in den extrem unfriedlichsten Minuten von seinem Leben. Schon gleich wird der Judas kommen, er wird ihn verraten in ein paar Minuten. Und Jesus weiss, dass er abgelehnt wird, er weiss, dass er verspottet wird, er weiss, dass er demütigt wird, gefoltert wird, hingerichtet wird, bevor der Tag vorbei ist. Und ja, er bietet ihnen den Frieden an. Und den haben wir bis heute noch. Heute bietet Jesus einfach Frieden an, damit ihr in mir Frieden habt. Wir haben den Frieden in ihm und niemand anders können wir den finden. Im Römer 5,1 heißt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus hat den Weg gemacht, dass wir Frieden haben können. Oder Epheser 2,14, denn er ist unser Frieden, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Im gleichen Satz, wo er weiss, dass sich die Abkehr wird kommen, dass eine Katastrophe wird kommen, bietet er den Frieden an. Zeigt mir einfach auch, Jesus hat seine Jünger einfach gern. Egal ihre Unzulänglichkeiten, egal ob sie ihm jetzt treu sind oder nicht, Jesus hat sich entschlossen, die wirklich gern zu haben. Jesus hat nachher wirklich auch gesagt, getrost, ich habe die Welt überwunden. Red schon, hey, ich habe die Welt überwunden, aber er hat sie ja gar noch nicht. Er wird ja erst verhaftet und das kommt erst noch. Aber Jesus ist sich so sicher in dem Plan, dass er schon vorher kann sagen, ich habe die Welt überwunden, bevor er sie ganz überwunden hat. Mir ist nachher wirklich noch in den Sinn gekommen, wie Jesus, so wie der Pilatus zu Jesus sagt, ich red, wo er schweigt, sagt er, red, du weisst, dass ich die Macht hat, als du nicht gekreuzigt wirst. Sagt der Pilatus zu ihm und dann sagt Jesus, du hast die Macht nicht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Einfach so, Jesus ist so überlegen in dieser ganzen Geschichte. So absolut überlegen.
Ja, ich würde da wirklich den Vers anschauen. Vielleicht ist jemandem aufgefallen, dass ich ihn nicht so gelesen habe, wie er da steht. Hat irgendjemand gemerkt? Was habe ich gelesen? Richtig. Die Übersetzung ist leider falsch. Ein entscheidender Punkt, ganz ein entscheidender Punkt. Weil der Begriff Bedrängnis, der richtig ist, vom ursprünglichen Text her, passt 100-mal besser in den Abschnitt rein und beschreibt genau, wie die Situationen sind. Angst ist nicht das, wo der Herr überhaupt je Interesse hat daran. Angst ist etwas, was nicht zum Reich Gottes gehört. Angst gehört nicht dazu. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe trägt die Furcht aus. Angst ist der scheissigste Ratgeber, den du haben kannst. Bedrängnis ist ein Zustand, den wir immer wieder erleben. Und der hat der Vorfach mehrfach beschrieben. Und er sagt hier, hört, ich gebe euch Frieden, wie es mir gesagt hat. Und wisst, dass ihr werdet bedrängt werden in dieser Welt. Das kennen wir hingegen. Das haben wir mit dem New Ones anschauen, wir werden es am nächsten Montag mit dem New Ones weiter anschauen. Wo habt ihr Bedrängnis erlebt, an euch im Glauben? Das ist normal, das gehört dazu. Und jetzt macht es viel mehr Sinn, wenn er sagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat alle Bedrängnisse besiegt. Aber es ist einer von diesen Versen, der brutal viel zitiert wird. Und ich habe einen krassen Kommentar gelesen, von einem, der sehr provokativ kommentiert. Er tut extrem präzise besetzt, sehr provokativ kommentiert. Vielleicht ist es der Grund, warum so viele Christen Angst haben, weil der Vers immer wieder zitiert wird. Gar nicht mit Angst, die Angst ist völlig falsch. Es ist Bedrängnis, es ist ganz etwas anderes. Und hat er noch etwas anderes gesagt, das tun jetzt hier nicht sagen, über irgendjemand etwas übersetzt hat. Das lassen wir jetzt weg, weil er so provokativ geschrieben hat. Aber ich habe gemerkt, das ist für mich ganz entscheidend, zu verstehen. Hey, hier heisst es, in der Zusammenfassung, ich gebe euch Frieden, ihr werdet bedrängt werden, aber ich habe Bedrängnis überwunden. Und Angst gehört nicht ins Reich Gottes. Und darum finde ich wichtig, dass wir dort ausnahmsweise eine kleine Korrektur anbringen in der Übersetzung vom Luther. Was er noch manchmal schon gemacht hat zwischenzeitlich. Aber das würde ich wirklich ändern, weil es ist ganz ein wichtiger, entscheidender, grosser Unterschied. Und ihr wisst, dass Angst und Bedrängnis überhaupt nicht das Gleiche ist. Aus Bedrängnis kann Angst werden. Aber muss absolut nicht. Und es ist mega wichtig, Jesus Christus sagt ihnen hier, hört, ihr werdet bedrängt werden. Ja, und dann noch wie? Die sind richtig fett bedrängt worden. Und gleich haben sie überwunden. Und ich werde vielleicht zum Schluss eigentlich einen ersten Satz noch machen, zum Zusammenhang Weihnachtsweg, wo ich merke, wo dazu passt, wo eine von der Verheißungen ist, ich werde noch ein paar mehr bringen später, aber eine von der Verheißungen, genau in diesem Zusammenhang ist, hört, ich gebe euch Frieden, ihr werdet Bedrängnis haben, aber ich habe die Welt überwunden. Und zwar ist jemandem eine Bibelstelle aufs Herz gekommen, und zwar aus Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Und die möchte ich vorlesen, und hört die bewusst auch gerade im Zusammenhang mit dem Weihnachtsweg, weil ich wirklich merke, der Herr ist etwas am Tun. Und nun, Herr, sieh an, ihr Drohen, ihre Bedrängnis, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden. Schließlich hat der Herr überwunden. Stecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie das gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und reden das Wort Gottes mit Freimut. Das ist genau das, was wir wollen für den Weihnachtsweg. Das ist genau das, was wir überwinden, wenn die Welt versucht, uns zu bedrängen. Und mit der Welt Jesus Christus als der, der die Tür aufgetan hat, kann ich zeigen, damit der Mensch wieder direkten Zugang hat zu Gott, wie er ihn jetzt gerade beschrieben hat. Amen.